Manches Geheimnis muss sicher versteckt werden. Gut, wenn es einen Ort dafür gibt. Aber wenn der gar nicht so sicher ist wie gehofft, was dann? Dann könnte das ein echtes Problem werden. Zum Beispiel für Whistleblower, für Menschen, die Missstände aufdecken und sich oder ihren Job damit in Gefahr bringen. Beispielsweise dann, wenn sie Fotos oder Dokumente an Journalistinnen und Journalisten im Netz verschicken.
Die Unterlagen stammen aus einer anonymen Quelle.
Perfect security, but you will be far safer.
Bei 11KM geht es heute um ein digitales Netzwerk, das in solchen Fällen Anonymität verspricht. Es geht um Tor. Recherchen von Panorama und Steuerung F zeigen, die Geheimnisse dieses Netzwerks sind nicht so sicher wie gedacht. Was ist da passiert und was bedeutet das für den investigativen Journalismus? Davon erzählt in der Hamburger Woche der Pressefreiheit der Journalist Daniel Moosbrugger. Er recherchiert seit Jahren über Anonymität im Netz und wie Geheimnisse dort gelüftet werden. Warum das manchmal auch genau richtig ist, darum geht es ebenfalls in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz, mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria gerade mal nicht kann. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober. Und mit Daniel springen wir erstmal zurück in die 90er Jahre.
Als das Internet, das World Wide Web, gerade erst erfunden war, haben sich Menschen im US-Militär, bei der US Marine, die Frage gestellt, naja, hey, dieses Internet, das scheint sich durchzusetzen. Wir müssen da irgendwie anonym unterwegs sein können als Militär. Und dann haben sie etwas entwickelt, was sich Onion Routing nennt, das heißt Zwiebeln, Zwiebelschichten, und haben gesagt, hey, lass uns doch ein Netzwerk bauen, wo quasi man sich nicht direkt mit irgendwelchen Servern verbindet, sondern wo man erstmal irgendwie weitergeleitet wird. So ein bisschen nach dem Stille-Post-Prinzip. Ich verbinde mich zu einem Server, dann noch zum Server und noch zu einem Server, und irgendwann dann werde ich dahin verbunden, wo ich eigentlich hin möchte, sodass irgendwie verloren geht auf dem Weg, was ich eigentlich tue. Die Zwiebelschichten sind letztlich eine Metapher für das, was dann in der Technik Verschlüsselungsschichten sind. Das heißt, über meine eigentliche Verbindung, also über den Zwiebelkern sozusagen, lege ich nochmal jeweils eine Verschlüsselungsschicht. Das heißt, mir reicht nicht eine, sondern ich brauche mehrere davon, damit man, wenn man von außen auf diese Verbindung guckt, sieht man nur einen verschlüsselten Berg. Also viele verschiedene Verschlüsselungsschichten. Und dann gab es Anfang der 2000er Leute am MIT in den USA. Roger Dingeldine war eine sehr prägende Figur da, der gesagt hat, okay, das, was das Militär damals da entwickelt hat, das entwickeln wir hier weiter und wir veröffentlichen das, sodass alle Menschen das nutzen können, und wir machen daraus ein großes globales Anonymisierungsnetzwerk. Und das ist letztlich die Geschichte von Tor.
Das heißt, dieses Netzwerk Tor soll sicherstellen, dass man sich im Internet anonym bewegen kann. Wofür steht Tor eigentlich, also T-O-R?
Das referiert im Namen schon auf dieses Zwiebelmodell, dass ich immer weiter geleitet werde. Aber Tor steht für The Onion Routing, was heute das größte Anonymisierungsnetzwerk der Welt ist. Das heißt, letztlich kann man es auf den Nenner bringen, wenn ich alles richtig mache, wenn ich die neueste Version von Tor benutze, wenn ich keine blöden Fehler mache, also in der Nachricht meinen Namen schreibe oder so, dann ist das Versprechen, technisch bist du anonym. Das heißt, niemand weiß, was du im Internet tust.
Und im Grunde ist es ein Tool für jedermann und jede Frau.
Definitiv.
Und dieses Tor Project, also die gemeinnützige Organisation dahinter, die finanziert sich aus Spenden und sie gibt auch auf ihrer Webseite bekannt, wer alles Sponsor ist. Und das Prinzip dahinter soll sein, wer spendet, der ermöglicht allen eine kostenfreie Nutzung.
Der Tor-Browser ist frei verfügbar, den kann man sich herunterladen. Also wer das jetzt hört und sagt, ach Tor, das möchte ich auch mal nutzen, der muss einfach nur auf torproject.org gehen, auf Download klicken, und ja, 1 bis 2 Minuten später ist das Ding installiert auf dem eigenen Rechner und man kann anonym lossurfen. Und das ist auch vergleichsweise beliebt, also ungefähr im Moment so 2 Millionen Menschen ungefähr nutzen das am Tag, um sich anonym im Netz zu bewegen. Das steht wirklich allen Menschen offen.
Also man muss nicht erst Platinen löten oder irgendwas, man lädt sich einfach runter, kann surfen. Wir haben ja in dieser Woche die Hamburger Woche der Pressefreiheit. Und dieses Tor-Netzwerk ist natürlich auch für Journalistinnen und Journalisten wichtig.
Auf jeden Fall. Das Tor-Project, was eben maßgeblich für die Weiterentwicklung von Tor zuständig ist, die schreiben sich ganz dezidiert auf die Fahnen, hey, das, was wir hier entwickeln, was wir an den Mann und an die Frau bringen wollen, das soll vor allen Dingen JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, Whistleblowern und so weiter und so fort, denen soll das helfen, ihre Arbeit, die einfach wichtig für eine freie und demokratische Gesellschaft ist, machen zu können. Und es ist eben auch total wichtig für Menschen, die in Ländern leben, wo das Internet sehr stark zensiert ist. Also ganz traditionell ist der Tor-Browser sehr verbreitet im Iran. Das können wir uns in Deutschland einfach gar nicht so vorstellen, weil wir googeln und finden einfach das, was wir wollen, weil es bei uns einfach keine vergleichbare Internetzensur gibt. In solchen Ländern wie Iran ist das eben ganz anders. Dort gibt es viele Seiten, die Menschen gerne aufrufen würden, die aber gesperrt sind. Wenn man Tor nutzt, dann kann man das eingeben und man kann auf diese Seiten kommen. Und deswegen ist Tor eben ein sehr wichtiges Tool.
Gerade da, wo auch Journalistinnen und Journalisten also nicht frei berichten und recherchieren können, wie eben beispielsweise im Iran, das ist ja eine klare Weiterentwicklung zu diesem Gründungsgedanken, nur dem Militär zu nutzen. Wie kam es eigentlich dazu?
Tonight, NBC News has exclusively obtained top-secret documents revealing just how intrusive spying can be.
Das Tor-Netzwerk hat seine Blüte so ein bisschen bekommen durch Edward Snowden.
The documents taken from NSA computers by Edward Snowden.
Edward Snowden remains in exile here in Russia.
Ein kleiner Angestellter namens Edward Snowden.
His name is Edward Snowden.
Edward Snowden hat uns 2013 alle wachgerüttelt.
Zum ersten Mal seit seinen spektakulären Enthüllungen hat Snowden jetzt ein Fernsehinterview gegeben. In dem Gespräch mit der ARD warf er US-Geheimdiensten vor, nicht nur Politiker und andere Bürger auszuspähen, sondern auch Wirtschaftsspionage zu betreiben.
Hey, die Geheimdienste, die überwachen das Internet ist überwachbar und wenn ihr was für eure Sicherheit im Internet tun wollen, für eure Privatsphäre, dann nutzt Dienste wie Tor.
The Tor browser won't give you perfect security, but you will be far safer than if you were using a normal Internet Explorer or Chrome or Firefox browser.
Das hat er 2016 ja dann schon im Exil in Russland in einem Interview mit Russia Today gesagt und quasi für Anonymisierungsbrowser wie eben Tor geworben.
Das Netzwerk hat einen wahnsinnigen Boom erlebt und interessanterweise hat Snowden danach aus seiner eigenen Perspektive erzählt, ey, ich als Quelle hatte einfach gewisse Schwierigkeiten mit Journalisten zu kommunizieren, weil zum Beispiel solche Tools nicht so wirklich verbreitet sind wie Tor und weil es auch nicht sowas gibt wie anonyme Briefkästen.
Wir benutzen auch so einen Briefkasten beim NDR in der Investigation. Ist auf jeden Fall eine total praktische Sache, die einem so ein bisschen Sorgen nimmt, dass man Quellen möglicherweise unwissentlich in Gefahr bringt. Ja?
Anonyme Briefkästen sind letztlich immer dann wichtig, wenn vor allen Dingen große digitale Datenmengen übertragen werden müssen. Also wir alle kennen Recherchen wie zum Beispiel die Panama Papers.
Die Rechercheergebnisse betreffen nahezu jedes Land der Erde und werden von heute Abend an weltweit unter dem Titel Panama Papers veröffentlicht.
Die anonyme Quelle schickt den Journalisten nach und nach 11,5 Millionen interne Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca.
Die Firma steht im Zentrum der Enthüllungen um die Panama Papers. Sie soll weltweit Politikern, Spitzensportlern und Prominenten geholfen haben, Geld in hunderttausende Briefkastenfirmen zu stecken.
Menschen, die anonym bleiben wollten, also die Whistleblower, mussten große Datenmengen digital übertragen können. Und dafür bieten sich einfach diese digitalen Briefkästen an, sodass man dort einfach das aufrufen kann im Internet auf einer Website und dann sagen, okay, ich möchte das bei mir hochladen, sodass das bei der Redaktion auf deren Computern ankommt, aber niemand soll wissen, wer ich bin. Und dafür ist das Tor-Netzwerk und der Tor-Browser, ich würde fast sagen, unverzichtbar. Es ist die beste Technologie, die wir haben, wenn es Quellen wirklich auf den absoluten Schutz, auf die absolute Anonymität ankommt, dann kommt man um diese anonymen Briefkästen nicht herum.
Und dieses Prinzip, hast du gesagt, soll super niederschwellig sein, also für alle frei zugänglich und möglich, egal ob ich als Quelle oder Whistleblower jetzt weiß, was eine Zwiebelverschlüsselung ist oder auch nicht. Klappt das in der Praxis?
Es ist halt so eine kleine Hürde, dass man sich erstmal den Tor-Browser installieren muss und dass man dann so eine Onion-Adresse, die ganz lang und kryptisch aussieht, aufrufen muss. Das wirkt für viele Leute abschreckend. Das Positive daran ist, du zwingst die Quelle quasi dazu, keine Fehler zu machen. Ja, sie kann gar nicht irgendwie auf die Idee kommen, weiß ich nicht, von der beruflichen E-Mail-Adresse irgendwelche sensiblen Unterlagen zu schicken, sondern sie muss wirklich sich ins Darknet begeben. Klar, das ist eine Hürde, aber wenn sie das tut, hat sie wirklich, ja, ich würde sagen, somit die größte Sicherheit, die es überhaupt nur geben kann. Und das ist einfach der unschlagbare Vorteil von diesen anonymen Briefkästen.
Daniel, hilfst du mir bitte noch einmal mit Begriffen weiter? Du sagst sozusagen, Tor ist ein Browser und Darknet ist aber was anderes, ja? Tor ist quasi der Weg ins Darknet oder kann der Weg ins Darknet sein oder ist das synonym? Oder?
Ja, man kann es eigentlich so sagen, mit dem Tor-Browser kann ich erstmal ganz normal im Internet sein. Also der Hauptanwendungszweck ist, dass ich damit eben anonym im Netz bin oder Zensur umgehen kann. Aber Tor ist eben auch das Tor ins Darknet.
Also in die Teile des Internets oder besser zu den Internetadressen, die eben nicht durch übliche Suchmaschinen oder Browser auffindbar sind, wo sich Menschen anonym bewegen, eben durch Verschlüsselungsnetzwerke wie Tor. Und dieses Versprechen, absolut anonym sein im Internet, das zieht natürlich jetzt nicht nur politische Dissidenten und recherchierende Journalisten an, richtig?
Natürlich, klar. Also man darf nicht darum herumreden, dass das Darknet nicht umsonst seinen Namen irgendwie bekommen hat. Also man kennt die großen Marktplätze, von denen alle Jahre wieder ja auch mal welche hochgenommen werden von Strafverfolgungsbehörden. Wall Street Market war so einer der ersten.
Deutsche Sicherheitsbehörden haben nach aufwendigen Ermittlungen eine der größten Online-Plattformen für Drogen, gefälschte Dokumente und Schadsoftware geschlossen. Sie nahmen drei mutmaßliche Betreiber aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und
Wall
Hessen.
Street Market. Etwa 63.000 Angebote für Drogen oder auch gestohlene Daten von Kreditkarten konnten auf der Webseite bestellt werden.
Dort werden gestohlene Kreditkarten gehandelt, Drogen, früher auch mal Waffen, das ist weniger geworden. Das Darknet wird natürlich auch missbraucht von Kriminellen, auch von Pädokriminellen, die dort Foren betreiben im Darknet, wo es Aufnahmen von schwerer sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen geht. Und ja, diese pädokriminellen Foren sind leider ein sehr, sehr großes Problem im Darknet.
Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen sexualisierte Gewalt an Kindern im Internet gelungen.
Das Stichwort ist Boys Town.
Boys Town galt als die größte kinderpornografische Plattform im Darknet. Die dort veröffentlichten Aufnahmen zeigten teils schwerste sexualisierte Gewalt an Kindern.
Boys Town soll mehr als 400.000 Mitglieder gehabt haben.
Bis zur Abschaltung der Plattform im April 2021 gab es mehr als 1 Million Forenbeiträge.
Boys Town war eine große pädokriminelle Plattform, vor allen Dingen für Menschen, die Fotos und Videos tauschen möchten, auf denen Jungs missbraucht werden. Sie wurde vor allen Dingen von Deutschen betrieben, wie man heute weiß. Und das Besondere an Boys Town war einfach die unfassbare Wachstumsgeschwindigkeit. Als sie abgeschaltet wurde, hatten sich fast 400.000 Mal Menschen dort einen Account angelegt. Und dann hat man sich, ja, in Frankfurt und Wiesbaden, also bei der dortigen Staatsanwaltschaft und beim Bundeskriminalamt gesagt, wir müssen irgendwas tun, um diese Hintermänner dingfest zu machen.
Heute sind in Frankfurt die Urteile gegen die Betreiber der Plattform gesprochen worden. Zwei Hauptangeklagte erhielten Freiheitsstrafen von 10,5 und 12 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Und warum muss uns dieses Verfahren interessieren?
Boys Town konnte es nur geben, weil es letztlich Tor gibt. Also Tor ist das Tor ins Darknet sozusagen und Boys Town lag nur im Darknet.
Da gibt es Sachen, die gibt es im normalen Internet nicht. Und da ist viel Kriminalität und sonst irgendwas. Und das macht einen natürlich neugierig und dann fängt man an zu suchen.
Am zentralsten sind immer die Administratoren, also diejenigen, die so ein Forum aufsetzen, die den Server betreiben, die natürlich anonym bleiben wollen, die sich nur irgendwelche Nicknames geben. Und bei Boys Town war das sehr schnell jemand, der nannte sich das Phantom.
Die Organisation an sich, wenn man das einigermaßen hinkriegen will, macht man das wie in einem Unternehmen. Anders geht's nicht.
Also der Mann, der sich Phantom nennt, war sowas wie der Organisator, einer der Köpfe von Boys Town. Und mit dem konntest du dann im Gefängnis sprechen. Und das, was er euch gesagt hat, das haben wir hier in der Redaktion nachgesprochen.
Es ist ein Zwang. Irgendwann kann man nicht widerstehen. Da bin ich nicht stark genug gewesen, zu widerstehen. Es ist was, das kann man nicht verzeihen, meiner Meinung nach.
Alles, was er tat in diesem Forum, er hat immer und alles über Tor gemacht, um eben sicher zu sein, dass man ihm nicht auf die Schliche kommen kann.
Also eigentlich untouchable.
Eigentlich unantastbar, genau. Denn es ist eigentlich unmöglich, jemanden, der alles über Tor macht, zu de-anonymisieren und zu wissen, okay, derjenige, der sich Phantom nennt, das ist am Ende Andreas G. aus einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen. Als ich irgendwie gehört habe, okay, das Phantom ist aufgeflogen, er ist geschnappt worden, habe ich auch erstmal gedacht, okay, dann wird er einfach so wie 99% der anderen irgendeinen Fehler gemacht haben oder er war zu leichtsinnig und dann hat er sich irgendwie selber enttarnt. Aber es war nicht so, sondern es hat fast 2 Jahre gedauert, bis wir den Fall ausrecherchiert haben. Es war wirklich so, dass er aus einer technischen Perspektive aus seiner Sicht eigentlich gar keinen Fehler gemacht hat. Letztlich ist es natürlich eine gute Nachricht, dass es Boys Town nicht mehr gibt. Und auch wenn Andreas G. noch nicht rechtskräftig verurteilt ist, er hat ein Geständnis abgelegt. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht, dass Menschen wie er im Gefängnis sitzen. Aber auf einer Metaebene sozusagen steht dahinter eben, dass Tor nicht mehr so sicher ist, wie man glaubte. Und Tor ist halt eben nicht nur wichtig für Kriminelle. Tor wird vor allen Dingen entwickelt für Journalisten, Whistleblower, Menschenrechtsaktivisten und so weiter und so fort. Und all diejenigen freuen sich auch über den Einzelfall, dass es Boys Town nicht mehr gibt, müssen sich aber sofort auch fragen, Moment mal, aber wenn dieser Typ, dieses Phantom angegriffen werden konnte, dann können wir ja vielleicht auch angegriffen worden. Und das heißt, es geht letztlich all diejenigen an, die auch aus sehr ehrenhaften, aus demokratischen Gesichtspunkten Tor brauchen.
Wir haben quasi das Anonymitätsversprechen, wir haben einmal das Prinzip erklärt, wie du es vorhin quasi beschrieben hast mit den Zwiebelschichten. Trotzdem ist es dem BKA offenbar gelungen, an das Phantom ranzukommen, die Maske runterzureißen und auf Andreas G. zu stoßen. Was ist passiert? Also wie haben sie es gemacht?
Sie haben etwas geschafft, wo es jahrzehntelang hieß, das wird niemals passieren. Das heißt, dagegen ist Tor gewappnet. Es ist etwas, was man im Fachsprech eine Timing-Analyse nennt.
Einmal losgelöst vom Boys Town-Fall, was muss ich mir unter so einer Timing-Analyse eigentlich vorstellen? Kannst du auch gerne für Nicht-Nerds erklären.
Es ist fairerweise auch etwas komplex, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu machen.
Ich werde sehr dankbar.
Stell dir mal vor, wir beide nutzen das Tor-Netzwerk und wir chatten da miteinander. Mhm. Dann machen wir das beide in der absoluten Anonymität. Und ich wüsste nicht, dass du Benedikt bist und du wüsstest nicht, dass ich Daniel bin. Und mit uns tun das noch ganz, 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 ganz viele andere. Das heißt, durch dieses Tor-Netzwerk werden in jeder Sekunde unfassbare Datenmengen geschickt. Und die sind alle mehrfach verschlüsselt. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Idee, wer da mit wem kommuniziert. Und jetzt überlege ich mir, ach, ich schicke dir einfach mal ein Bild. Und dieses Bild ist 2 MB groß. Das wird wiederum mehrfach verschlüsselt und so weiter und so fort. Aber diese Info, dass ich jetzt ein Datenpaket verschicke, was 2 MB groß ist und dass ich das jetzt losschicke, das sieht man ja natürlich. Also, dass es da so ein Datenpaket gibt von dieser Größe.
So metadatenmäßig.
Genau. Und wenn ich jetzt nicht Daniel wäre als Journalist, sondern ein Strafverfolger, ein verdeckter Ermittler, dann würde ich versuchen, mit dir zu chatten und so tun, als wäre ich ein Gleichgesinnter. Und ich würde dir auch die ganze Zeit Nachrichten schicken, von denen ich weiß, wie groß sie eigentlich sind und wann ich sie abschicke. Und dann versuche ich parallel, möglichst große Teile dieses Tornetzwerkes zu überwachen und zu gucken, sehe ich irgendwo diese Datenpakete. Und deswegen Timing. Ich korreliere, zu welcher Zeit diese Dateigrößen irgendwo auftauchen.
Wahnsinnig aufwendig. Und man muss einfach auch eine lange Zeit Daten analysieren, oder?
Absolut. Und man muss auch letztlich Glück haben, denn das sind 7.000 bis 8.000 Server auf der ganzen Welt. Die stehen in über 50 Ländern. Es sind ganz viele verschiedene Menschen, die diese Tor-Knoten betreiben. Das heißt, dieses Netzwerk so zu überwachen, dass man irgendwie diese Pakete rückverfolgen kann, da war man sich einfach einig, das geht nicht. Und damit habe ich persönlich auch nicht gerechnet.
Aber du wurdest eines Besseren belehrt. Das zeigt der Fall von Boys Town und von Andreas G. Und mal ein bisschen abgekürzt, den Ermittlern ist quasi gelungen, was viele, auch du, für unmöglich gehalten haben. Sie konnten zurückverfolgen, wo bestimmte Datenpakete landen.
Das Interessante war an dem Fall, dass man eben wusste, okay, er nutzt diesen Tor-Eintrittsknoten und es war auch bekannt anhand der IP-Adressen, die man sammelte, dass er O2-Kunde sein müsste. Wir haben ja in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, man konnte nicht einfach mal gucken, hey, wer hat eigentlich sich in den letzten, weiß ich nicht, 8 Wochen oder so zu diesem Tor-Knoten verbunden, sondern man musste dann noch auf O2 zugehen und sagen, hey, O2, wir haben ja ein Problem. Wir sind ganz knapp davor, einen der größten Schwerverbrecher Deutschlands zu de-anonymisieren. Wir wissen, der ist bei euch Kunde und der wird sich bald wieder zu diesem einen Server verbinden. Können wir da irgendwas machen?
Das ist ja auch nicht so ganz unaufwendig, weil der Telefonica-Konzern, zu dem O2 gehört, der hat ja auch so um die 43 Millionen Kunden.
Sie haben sich darauf eingelassen, es gab einen richterlichen Beschluss dafür und schon nach wenigen Tagen, als die Maßnahme lief, wusste man, okay, von diesen bis zu 43 Millionen Kunden verbindet sich genau dieser eine immer wieder zu diesem einen Tor-Server. Und damit wusste man, Phantom ist derjenige, der Andreas G. ist und in Nordrhein-Westfalen sitzt.
Sag mal, also voll gut, dass Phantom gefasst ist und dass er jetzt im Knast sitzt, ja. Aber ist diese Analyse eigentlich, weißt du, 43 Millionen Kunden, ist das legal?
Also, als wir das berichtet haben und auch mit juristischen Expertinnen und Experten gesprochen haben, haben die uns gesagt, puh, also hier sind die Strafverfolgungsbehörden also mindestens mal an die Grenze dessen gegangen, was irgendwie möglich war in einem Rechtsstaat. Denn es gibt überhaupt gar keine dezidierte Rechtsgrundlage zum Beispiel für dieses Verfahren, einfach mal bei allen Mobilfunkkunden eines nationalen Anbieters zu schauen, was machen die denn gerade so? Ich sage das jetzt mal in meinen eigenen Worten, das war so ein bisschen juristischer Wilder Westen, der da gemacht wurde. Also das ist schon eine Methode gewesen, die juristisch definitiv grenzwertig war.
Hast du den BKA und auch O2 konfrontiert und mal nachgefragt, wie die das rechtlich einschätzen?
Natürlich. Also wir haben alle um Stellungnahme gebeten. Die Ermittlungsbehörden haben gesagt, dass sie sich da gar nicht zu äußern wollen aus ermittlungstaktischen Gründen. Das heißt, die haben auch weder bestätigt noch dementiert, wie es so schön heißt, du wirst die Formulierung kennen, ob es überhaupt eine Timing-Analyse gab. Wir haben aber unsere Rechercheunterlagen von unabhängigen technischen Experten einsehen lassen, die gesagt haben, ja, das waren hier definitiv Timing-Analysen. Wir haben auch mit Telefonica, also dem Konzern hinter O2, einen Austausch gehabt, die uns mitgeteilt haben, sie sind zu so etwas verpflichtet, wenn es einen richterlichen Beschluss gibt und sie haben sich an Recht und Gesetz gehalten und des Weiteren wollten sie auch nichts dazu sagen.
Was bedeutet denn das, was ihr über die Ermittlungen im Boystown-Fall herausgefunden habt, jetzt für das Tor-Netzwerk insgesamt?
Das Spannende ist hier, dass wir es ja nicht mit so einer Sicherheitslücke zu tun haben, wie man es immer wieder mal hört. Also irgendwo läuft was schief, man fragt sich, wie kann das sein? Und dann sagt der Hersteller, ah Mist, da gab es eine Schwachstelle im Code, dumm gelaufen, hatten wir nicht auf dem Schirm. Aber Problem erkannt, Gefahr gebannt, wir haben das gefixt, wir haben den Code verbessert und jetzt läuft alles wieder normal. All das war hier nicht der Fall. Der Tor-Browser ist gar nicht angreifbar gewesen. Es funktioniert alles so, wie es sein soll. Und trotzdem war es möglich, das Tor-Netzwerk zu überbinden, nämlich mit dieser Timing-Analyse, mit dieser großflächigen Überwachung des ja nahezu gesamten Netzwerkes. Und das ist, glaube ich, das, was für das Tor-Projekt so dramatisch ist. Sie haben alles richtig gemacht aus ihrer Sicht und trotzdem war Tor überwindbar. Und für das Anonymitätsversprechen, was Tor abgibt, seit mittlerweile 20 Jahren, hat es einen sehr tiefen Kratzer bekommen.
Also man kann eigentlich das Problem erstmal so nicht fixen. Es wird jetzt keinen Tor 2.0 geben mit einer neuen Version, die man aufspielt oder so.
Das ist der Punkt.
Daniel, lass uns bitte nochmal auf einen Punkt kommen, der mich beschäftigt. Man muss ja sagen, es ist auch extrem wichtig, dass Ermittler Kriminelle wie eben das Phantom enttarnen können, auch wenn die sich komplett irgendwie anonym im Darknet bewegen, eben durch Netzwerke wie Tor. Und irgendwie ergibt sich ja daraus so ein Dilemma, denn je erfolgreicher Ermittler Anonymität enttarnen können, desto gefährlicher wird es ja dann auch für diejenigen, die Tor für das Gute nutzen, sage ich jetzt mal, also dafür, wofür das Netzwerk eigentlich gedacht war, nämlich den sicheren Austausch von Informationen, zum Beispiel, wenn es eben keine Pressefreiheit gibt, wenn ein Whistleblower Journalisten auf Missstände aufmerksam machen will. Was heißt das denn jetzt für Investigativjournalistinnen und Journalisten insgesamt?
Also, Wir haben zu der Recherche mit Reporter ohne Grenzen gesprochen, die sich ja für Pressefreiheit weltweit einsetzen, gegen Internetzensur kämpfen. Die haben eben gesagt, naja, das ist vor allen Dingen einfach eine schlechte Nachricht für all diejenigen Journalisten und Journalisten, die in Ländern arbeiten mit einer umfassenden Internetzensur. Denn dort sind einfach Anonymisierungsdienste wie Tor Zufluchtsort, so haben sie es genannt, für Journalistinnen, Whistleblowerinnen, politisch Verfolgte. Und Journalisten brauchen das eben, dass sie geschützt arbeiten können, um solche unabhängigen Informationen bekommen zu können. Und deswegen ist es einfach aus Sicht von Reportern ohne Grenzen eine schlechte Nachricht, dass das Tor-Netzwerk nicht mehr so sicher ist, wie man dachte.
Nicht mehr so sicher, trotzdem aber noch sicherer als vieles andere, was auf dem Markt ist und auf jeden Fall viel, viel besser, als jetzt irgendwie gar nichts zu machen in Sachen Quellenschutz.
Genau, auf jeden Fall. Also mir ist schon wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen müssen. Ja, also wir haben keinerlei Evidenz dafür, dass jeder, der den Tor-Browser nutzt, im Handumdrehen de-anonymisiert wird. Ja, also wir haben den Fall geschildert, es war irre aufwendig. Ja, sie haben Jahre gebraucht, haben eine juristisch super heikle Aktion gefahren, nur um diese eine Person zu de-anonymisieren. Das heißt, diese Timing-Analysen sind echt speziell, die sind echt schwierig umzusetzen. Es ist also nicht so, dass jeder, der jetzt Tor nutzt, sofort Angst haben muss, dass er de-anonymisiert wird. Der Tor-Browser ist weiterhin ein sehr sicheres Tool. Es gibt nun aber einfach dieses sehr, sehr große Aber. Aber wenn du Feinde hast, sag ich mal, salopp gesagt, die sehr, sehr mächtig sind, die also Staaten sind.
Nachrichtendienste, Militärs.
Nachrichtendienste, autoritäre Regime, die einfach ein Interesse daran haben, dieses Netzwerk zu schwächen, einzelne Nutzer zu de-anonymisieren, dann kann man sagen, okay, hey, ehrlicherweise, selbst wenn du alles richtig machst, kann es schon sein, dass es diesen Akteuren gelingt, dich zu de-anonymisieren. Und natürlich bleibt Tor ja eines der allerwichtigsten Werkzeuge für den investigativen Journalismus. Aber ich glaube, wir alle sind auch gefragt, dass wir uns so ein bisschen entscheiden, wollen wir denn, dass es so ein Netzwerk gibt? Und das wird sich jetzt, glaube ich, einfach in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, wo da die Reise hingeht.
Daniel, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Die Recherche von Daniel Moosbrugger und Robert Bonken, also von Steuerung F und von Panorama, über die Frage, wie sicher das Tor-Netzwerk nun noch sein kann, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Auch die Recherchen zum Fall Boys Town. Das Thema Whistleblower und ihr Schutz wird übrigens auch auf der Hamburger Woche der Pressefreiheit diskutiert. Infos dazu auch in den Shownotes. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Julius Bretzel. Produktion Laura Picerno, Christiane Gerhäuser-Kamp und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Bis morgen bei 11KM. An dieser Stelle aber noch ein Podcast-Tipp. Und zwar über Wendehausen. Das ist ein Dorf in Thüringen, zur Zeit der DDR dicht an der Grenze zwischen Ost und West. Die Menschen, die dort gelebt haben, sahen quasi jeden Tag die Todeszone, den eisernen Vorhang. Ohne Passierschein kam niemand ins Dorf rein. Im Podcast Wendehausen, Heimat im Todesstreifen, wird ziemlich einfühlsam erzählt, wie die Geschichte des Ortes die Menschen dort noch bis heute prägt. Die 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's selbstverständlich auch in den Shownotes.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin. Die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.